Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Ihr fragt, wir antworten. Wir machen heute ein kleines Fragenpalava, quasi ein Q&A. Viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts.
Heute gibt es ein Fragenpalava. Das heißt, wir haben ein paar Fragen der Community, die noch kleines, aber wächst, aufgenommen und versuchen die möglichst spannend und spaßig zu beantworten. Niklas hat da die ersten Fragen gesammelt. Erstmal hallo Niklas.
Hallo Tobi. Ja.
Und in dem Sinne natürlich auch hallo Marcel nach München.
Hallo ins Studio nach Düsseldorf.
Ja, ja.
Sehr gut.
Und vielleicht auch erstmal Dank an die ganzen Leute. Wir haben den Aufruf bei Instagram gemacht. Danke, dass wir Fragen von euch bekommen haben. Sonst wäre das eine sehr kurze Folge geworden.
Wäre ein bisschen langweilig vielleicht. Ich habe aber auch, wenn das keine Community-Frage ist, eine Einstiegsfrage.
Ja.
Oder zwei Fragen hatte ich selber jetzt noch vorbereitet, weil ich es auch nicht genau wusste, wie wir es heute machen. Und zwar, wir haben ja eben sogar mal ganz kurz drüber geredet, wie lang so eine Podcast-Folge sein soll, wie lang man Sachen so, ich sag mal, aufnehmen kann. Und man hat ja das Gefühl aktuell, dass Filme einem oft zu lang sind. Zumindest halt das Gefühl in ein paar Kritiken. Glaubt ihr, dass in dieser, ich sag mal jetzt, schnelllebigen, kurzweiligen Zeit es immer notwendiger sein muss, dass Filme kürzer werden und lange Filme, sag ich mal, zu anstrengend werden, dass die Aufnahmefähigkeit dann nicht mehr groß genug ist? Oder glaubt ihr, dass Filme weiterhin locker mal 3 Stunden gehen können und das weiterhin gut laufen wird?
Das ist eine interessante Frage tatsächlich. Meine Vermutung ist nämlich, dass so viele Filme mittlerweile so lang sind. Das ist nämlich ja tatsächlich etwas, was sich so ein bisschen widerspricht. Man würde eigentlich vermuten, so im TikTok-Zeitalter, dass die Filme nicht länger als 30 Minuten sein dürfen oder sowas, damit wirklich noch alle irgendwie abgeholt sind. Ich habe die Vermutung, dass das viel damit zu tun hat, dass du halt, wenn du die Leute einmal im Kino hast, kannst du die auch halten da. Und wenn der Film Überlänge hat, kannst du dafür mehr Geld kassieren. Das ist etwas, was, glaube ich, die Kinos nicht verkehrt finden. Und deswegen so Filme, die oft jetzt 2,5 Stunden dauern, anstatt 2 Stunden teilt, eher der Standard geworden sind als die Ausnahme. Ist zumindest etwas, was ich mir vorstellen könnte, was damit reinspielt.
Mhm.
Weiß nicht. Was denkst du darüber, Marcel?
Ja, vielleicht. Das ist tatsächlich ein Aspekt, über den habe ich mir da noch gar nicht so Gedanken gemacht. Aber ich dachte mir, okay, erstmal ist es für mich ja auch eine Genreabgrenzung. Das heißt, ein Film, der nur 30 Minuten lang ist, ist für mich kein Film, sondern ein Kurzfilm. Das heißt, auch für die Leute, die sagen, hey, keine Ahnung, ich habe keine Lust mehr, 2 Stunden Film anzugucken, die können sich halt Kurzfilme angucken. Ich meine, davon gibt's reichlich. Es gibt Oscars für Kurzfilme, also da hat man ja genügend Potenzial, um dann auf kürzere Sachen auszuweichen. Aber wenn ich sage, ich schaue mir einen Film an, dann erwarte ich eigentlich schon, dass der eine Mindestlaufzeit von 90 Minuten hat. Das ist ja auch, glaube ich, so ungefähr das, was... Also ich glaube, theoretisch ist ab 60 Minuten schon Langfilm. Aber man sagt ja so ungefähr 90 Minuten plus. Und ich erwarte eigentlich bei einem Film, den ich mir anschaue, mittlerweile auch, dass der ungefähr 2 Stunden geht. Und dann gibt's halt die Ausreißer. Und das stimmt schon. Ich habe auch das Gefühl, das werden momentan mehr, die 2-Stunden-Marke noch überschreiten. Aber an sich... Also... Ja, ich finde es schwierig zu sagen, wohin die Entwicklung geht, weil, wie du schon sagst, Niklas, vielleicht ist es auch ein finanzieller Aspekt. Aber also ich habe nichts dagegen, dass die Filme an sich ein bisschen länger sind. Ich mag es eigentlich gerne, wenn halt Sachen auserzählt werden, solange nicht Quatsch auserzählt wird.
Unnötiges, ja.
Es gibt halt tatsächlich auch ein aktuelles Gegenbeispiel dagegen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Auf Netflix ist ein neuer Texas Chainsaw Massacre-Film rausgekommen. 80 Minuten lang, glaube ich. Also, und es ist jetzt ja nicht so, dass Netflix kurze Filme produziert, weil Netflix hat ja durchaus auch in seinen eigenen Filmen durchaus lange Kandidaten dabei, aber ist mir zumindest als Gegenbeispiel gerade in den Kopf gekommen.
Aber ganz kurz, um da drauf einzugehen, da sprichst du nämlich auch diesen Punkt an, Kinofilm, Heimkinofilm. Im Kino sitzt du konzentriert, hast kein Handy, ja. Du guckst halt nur zu. Im Heimkino wirst du durch viele Dinge abgelenkt. Oder hast auch mal dein Handy oder guckst ja nicht konzentriert nur die ganze Zeit. Deshalb ist das, finde ich, nochmal ein großer Punkt. Im Kino ein 3-Stunden-Film, klar kann das super langatmig sein, aber da bist du halt und bleibst einfach dabei. Wenn aber jetzt, sag ich mal, ein Heimkinofilm 3 Stunden dauert, ist die Gefahr ja sehr viel größer, dass du irgendwie abschaltest.
Deswegen würde man ja eigentlich erwarten, dass Netflix und Disney Plus und wie sie alle heißen, kürzere Filme für ihre Streamingdienste produzieren. Aber das ist ja auch nicht der Fall, tatsächlich.
Ja, ich frage mich nur, ob es irgendwann mal in diese Entwicklung geht. Also einfach, weil auch durch TikTok und sowas alles sehr viel schneller ist, ob das irgendwann muss die Filmbranche nachziehen und sagt, ey, die Leute können überhaupt nicht mehr konzentriert zugucken, lass das mal immer kürzer machen. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist. Also ich hatte nur nochmal nachgeguckt, durchschnittlich ist 92 Minuten in Deutschland die Filmlänge. Und genau wie Marshall auch eben meinte, 60 bis 120 Minuten ist so die übliche Langfilmzeitdauer und ab 120 spricht man von Überlänge. Aber
ist aber wirklich eine interessante Frage, weil das so kontra der Zeit läuft tatsächlich. Weil ich saß jetzt noch diese Woche in King Richard und dachte, der ist wieder zu lang. Und obwohl man den gut hätte in 2 Stunden erzählen können, hat er 2,5 Stunden gedauert. Und die einzige Erklärung, die ich da parat hatte, ist, für die Überlänge können die halt nochmal Kohle abziehen. Oder die, vielleicht ändert sich auch ein bisschen die der Geschmack im Pacing irgendwie. Also insgesamt bei den Regisseuren und Editoren, dass die jetzt ein bisschen dazu tendieren, halt 2,5 Stunden Filme anzustreben. Weil es ist, glaube ich, auch so, dass wir hatten noch mal die Frage im Filmquiz, oder? Dass wie die durchschnittliche Kinofilmlänge, ich glaube, es war über alle Filme aller Zeiten war, ne?
Kann sein, ja.
Und war die Tendenz, außer so ein paar Ausreißer, dass früher die Filme wirklich in 90 Minuten oder 100 Minuten abgekanzelt waren, ne?
Ich hatte nochmal Statistiken rausgesucht, gerade nichts gefunden dazu.
Ja.
Kann man nicht so sagen. Es gab nämlich auch diese super langen Schinken, wo auch gerade das Pacing so super langsam ist. Also wo einfach ganz viele Szeneeinstellungen.
So,
ja, all sowas, ja. Und heute habe ich das Gefühl, die sind halt härter gecuttet, weil das auch notwendig ist. Ob jetzt genau die Filmlänge sich über die Jahre entwickelt hat, weiß ich leider nicht. Habe ich gesucht und nicht gefunden. Wenn das irgendwer weiß, schreibt es in die Kommentare.
Aber es ist auch eine Kunst, halt einen Film in 90 Minuten voll zu erzählen. Und ja. es ist auch eher ein Fehlen von Können, wenn man dafür 2 Stunden braucht. Also ich mag teilweise Filme lieber, die 90 Minuten das sehr kompakt erzählen, als wenn die das über 2 oder 2,5 Stunden, wenn es nicht notwendig ist, also wenn es mir keinen Mehrwert gibt, herausziehen. Und davon gibt es schon einige gefühlt heutzutage.
Aber das hat wahrscheinlich genau die Kunst, ne? Also vorher zu checken, wo ist der Mehrwert und wo vielleicht auch nicht. Aber ist nicht so einfach. Also ich denke schon, dass die Intention da ist, dass die Sachen erzählen wollen, die wichtig sind. Aber du als Zuschauer denkst dann vielleicht leicht im Nachhinein, ja gut, das fand ich jetzt nicht so wichtig. Da jetzt nochmal die Background-Story aus der Jugend zu sehen, war für mich jetzt völlig irrelevant. Und der Regisseur oder Regisseurin dachte sich vielleicht, boah, das ist voll wichtig, nochmal um den Charakter zu verstehen, zu sehen, wie der in der Jugend war. Das ist halt immer auch sehr subjektiv, ne? Deswegen schwierig.
Ja, mir kamst du vor, gerade auch wegen deiner Kritik mit King Richard oder auch als wir Tod auf dem Nil?
Ja.
Ja, geguckt hatten. Ich hatte das Gefühl, in den letzten Zeiten, wenn wir Filme kritisieren, irgendwie ganz oft einfach mal dieses Thema kam, der hätte 20 Minuten kürzer sein können.
Hatte ich bei Spencer auch. Also, ja, aber es mag auch persönliche Präferenz sein, tatsächlich. Gerade bei mir ist es so, dass ich dann so hinten raus immer denke, Leute, man kann das doch auch kompakter erzählen, irgendwie, aber.
Ja.
Soll nicht heißen, dass es Filme gibt, also Dune, beste Gegenbeispiel, hätten die 3,5-4 Stunden machen können und überhaupt kein Problem. Oder Blade Runner. Denis Villeneuve weiß halt, wie man so eine Zeit füllen kann.
Das aber, stimmt, ja.
Naja.
Sollte auch nur die kleine Einstiegsfrage sein.
direkt eine Folge drüber.
kurz und kompakt beantwortet.
Ja. Ja, ich dachte, das ist in einer Minute abgehandelt. Aber dann würde ich weitergeben an Niklas / unsere Community.
Ja.
Was die so hat.
Ich fange auch erstmal mit so einer kleinen Frage an. weil wir haben auch kompliziertere Fragen geschickt bekommen. Ein Fabian hat uns gefragt, welcher Film hat euch um den Schlaf gebracht?
Sehr allgemein
formuliert. Um den Schlaf gebracht?
Ja.
Also bei mir, kann ich es relativ schnell beantworten, war es tatsächlich, also ich denke dabei sofort an Horrorsachen oder sowas. Kann natürlich auch ganz andere Gründe haben, ne? Keine Frage. Aber bei mir war es wirklich Paranormal Activity. Ich gehöre zu den 50%, die das echt gecatcht hat. Also ich weiß, es gibt auch viele, die sagen, hä, das schockt mich gar nicht, wenn man sieht überhaupt nichts, das ist das Problem. Aber ich, also keine Ahnung, ich wollte nicht mein Bein außerhalb der Bettdecke lassen nach dem Film, so, weiß ich nicht.
Gut nachvollziehbar, ja.
Ja, ist eine gute Antwort.
Ich glaube, es geht auch definitiv in Richtung Horror, ne?
Die Frage ist offen, die ganze Frage, man kann daraus machen, was man will, ja,
aber das Erste, was einem so einfällt, ist eher, was hat einem negativ um den Schlaf gebracht in Richtung Horror. Und ich hätte jetzt auch, ich wäre auch mit The Ring oder so Grudge gegangen, weil ich die auch beide zu Zeiten gesehen habe, wo ich das vielleicht noch nicht so gut abkonnte. Und ich fand die echt in dem Alter übel und hat mich, glaube ich, nachhaltig etwas negativ begleitet. Ja.
Vor allem The Grudge hat auch noch dann diese fiese Szene unter der Bettdecke, wo dieses Kind da unter der Bettdecke lauert. Ja. Und du denkst nur so, oh.
Wo du nicht mal unter der Bettdecke sicher bist.
Ja.
Ich habe auch ein Horror. Sorry, bitte.
Nee, ich hätte jetzt, wäre jetzt weitergegangen. Also falls du noch was zu The Grudge hast, dann schieß raus, Marcel.
Nee, mir ist nur was eingefallen noch, weil ich muss meine Antwort auch nochmal korrigieren. Und zwar ist mir eingefallen, dass ich mal mit 12 oder 13 bei unserem damaligen Nachbarn zu Silvester I Know What You Did Last Summer gesehen habe. Und für den Film war ich definitiv noch zu jung. Und jedes Mal ab dann, wenn ich nachts auf Toilette musste oder so, hatte ich so eine Panik, dass hinter jeder Ecke dieser Hakenmann lauert. Das weiß ich noch. Also der hat mich wirklich wortwörtlich teilweise um den Schlaf gebracht, weil ich dann nicht aufstehen wollte, um auf Klo zu gehen.
Weißt du, welchen Film ich schlimmer finde in der Hinsicht, nachts aufzustehen und aufs Klo zu gehen? The Sixth Sense. Weil in The Sixth Sense gibt's diese Szene, wo der pinkelt und man sieht das von draußen, den Shot von draußen in das Badezimmer hinein und dann geht vor der Badezimmertür so eine Gestalt vorbei. Und er steht mit dem Rücken zu der Gestalt und pinkelt halt so. Also das ist dann die tote Großmutter oder sowas. Also das fand ich super creepy damals, als ich das erste Mal gesehen habe.
Spiegelszenen, wo ihr gerade vom Badezimmer, alles mit Spiegelszenen. Also das war auch, gibt's ja in fast jedem Horrorfilm. Aber da hast du dann auch immer, wenn du nachts auf Toilette gegangen bist.
Hast du so einen Klappspiegel?
Ich hab so einen Klappspiegel, ja. Also ich benutze nicht, wenn ich auf Toilette gehe, weil ich den dafür nicht brauche, aber es ist an sich ein Klappspiegel, ja. Und das ist halt schon immer noch eine creepy Sache. Naja. Aber coole Frage.
Ich habe noch The Babadook. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit, also es war jetzt nicht, als ich irgendwie 11 war oder sowas, sondern eher so Anfang, Mitte 20, habe ich The Babadook irgendwann, hier war das auf jeden Fall, auch alleine nachts gesehen. Und ich dachte dann so, das war eine grauenhafte Idee, als letzte Tätigkeit an dem Tag The Babadook zu gucken. Ich wusste vorher nicht, wie gut der Film ist als Horrorfilm und das hat mir das Einschlafen doch ein bisschen schwieriger gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Das war nicht ganz so einfach.
Ja, nice. Next one.
Next one. Machen wir nochmal so eine kleine Frage. Und zwar von Sonja: Sind Realfilm-Adaptionen von Animes eine gute Sache? Beispiel Cowboy Bebop, oder besser gezeichnet lassen? Das Beispiel ist natürlich sehr bezeichnend. Also, Tobi, erzähl uns, ob du als großer Anime-Fan, erzähl uns doch mal, ob Realverfilmungen davon eine gute Sache sind.
Ja, wir hatten das Thema Realverfilmung allgemein jetzt, Zeichentrick-Anime, egal wo es herkommt, hin und wieder schon mal, und insgesamt sehe ich da meistens keinen Mehrwert draus, zumindest. Also war jetzt selten so, dass ich gedacht habe, Gott sei Dank ist diese Realverfilmung gekommen, die war jetzt besser als das Original. Und eine Neuverfilmung hat für mich den großen Mehrwert, entweder man bringt den Film auf den Stand der Zeit, wo es, ändert man, sag ich mal, ein bisschen Plot-Hole-mäßig was und bringt das in die heutige Zeit, wo es irgendwie hinpasst, oder man verändert die Technik in dem Sinne, dass es besser aussieht, sage ich jetzt einfach mal, besser produziert ist. Und das finde ich, da muss man Anime-Filme und Realfilme unterscheiden und finde daher im Groben und Ganzen, glaube ich, keinen Mehrwert. Mag Ausnahmen geben, aber ich würde es einfach lassen.
Ja.
Marshall?
Ich sehe es ähnlich. Also ich finde auch, der Mehrwert fehlt mir. Ich würde lieber neue Filme sehen, statt, das ist aber generell dieses Remake und Teil 7 und Realverfilmung-Problem, dass einfach Sachen irgendwie aufgewärmt werden und nochmal Geld damit verdient wird. Aber es ist trotzdem so, dass mich der ein oder andere Film halt unterhalten hat. Also zum Beispiel, ich persönlich fand den Aladdin-Film von Guy Ritchie ziemlich unterhaltsam einfach. War jetzt kein super klasse Film, so, der heraussticht, aber ich fand den trotzdem unterhaltsam. Also hat mir einfach Spaß gemacht. Von daher, es gibt natürlich Beispiele, wo das trotzdem irgendwie funktioniert. Aber ich bin bei dir und sage, ich bräuchte es nicht. Würde lieber neue Filme sehen.
Also wenn man jetzt penibel ist, ne, dann könnte man sagen, okay, hier wurde nach Animes gefragt, aber Animations...
Ja, okay.
Nehmen wir jetzt einfach mal da drunter. Ist nämlich eine ähnliche Geschichte. Ich sehe das genauso. Das Einzige, wo ich mir gedacht habe, ja, das macht irgendwie trotzdem Spaß. Ich weiß noch nicht mal, ich glaube, es ist noch nicht mal ein Anime, aber Pacific Rim fühlt sich an wie eine Anime-Verfilmung für mich. als hätte man Evangelion oder sowas verfilmt als Realverfilmung. Mhm. Und sowas kann funktionieren, finde ich. Also so, auch so Transformers oder sowas, ne? Das fühlt sich ja auch ein bisschen an wie ein Anime. Weil die sind halt so von dem Zerstörungslevel und von, weil das Problem ist ja, in Anime kannst du alles machen ohne viel Geld. Mhm. Und bei Realverfilmung brauchst du direkt super viel Kohle.
Ja, der Impact, sag ich mal, bei Pacific Rim wirkt dann halt krasser, weil es einfach realer ist. Also du kannst, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser dazu connecten und dann sehe ich da auch einen kleinen Mehrwert, sag ich mal.
Wie seht ihr das denn, wenn es andersrum geht? Weil es kommt ja jetzt zum Beispiel ein Anime von Herr der Ringe, der Ritt der Rohirrim. Mhm.
Das ist schwierig. Ich denke jetzt gerade an den Witcher-Part, wo es da auch diesen
Nightmare of the Wolf
genau gab. Ja. Ich finde, das ist vielleicht mal ein ganz cooles Add-on, schön für die Fan-Community, aber oder ist halt cool, weil du kannst vielleicht nochmal Sachen erzählen, die du jetzt im Realfilm nicht nochmal rausbringen könntest, einfach weil es viel, viel teurer, viel, viel aufwendiger wäre und du kannst vielleicht mal bessere Spin-offs und sowas machen. Dafür finde ich es vollkommen solide. Insgesamt, ja, weiß ich nicht, ob ich es brauche.
Ich sehe da auf jeden Fall mehr Potenzial als andersrum. Ja. Weil du halt genau diese Möglichkeit hast, wie du gerade gesagt hast, und es da auch mehr Beispiele gibt, die ich schon ganz interessant finde, weil zum Beispiel bei Star Wars Visionen, also diese Kurzfolgen, gibt es ja auch eine Anime-Folge quasi und die ist auch richtig cool geworden. Also und es hängt natürlich immer damit zusammen, wer es macht und wie dann.
Ja, klar.
Aber ich habe das Gefühl, dass ganz allgemein gesprochen hat es mehr Potenzial, wenn eine Realverfilmung nochmal im Anime-Style umgesetzt wird, als andersrum. Hm? Marcello nickt, also ich denke.
Ja, ich denke auch. Also, wie gesagt, bei mir ist halt das Problem auch, dass ich auch bei den Anime, also selbst wenn es davor real gab, reizt es mich oft auch nicht so, aber das Problem habe ich gerade schon benannt, weil es für mich irgendwie ein bisschen immer ein Ausschlachten ist. Aber ich würde dir zustimmen, dass das Potenzial so rum größer ist als andersrum. Hm.
Alright. Sollen wir mal in eine schwierigere Frage reintauchen?
Sehr gerne.
Alles klar. Christoph fragt, sollte es in Deutschland eine Kinoquote für deutsche Filme geben, wie in Frankreich beispielsweise?
Soll ich mal anfangen?
Gerne, ja.
Oh. Ich fand die Frage tatsächlich eine sehr gute Frage. Und ich sehe das zweischneidig. Also die Sache ist die, ich habe jetzt nicht Lust auf einfach noch 10 Matthias Schweighöfer, Til Schweiger Filme mehr im Jahr. Aber ich sehe auch Potenzial, nämlich wenn ich denke, okay, wenn die deutsche Filmbranche einfach eine gewisse Anzahl an Filmen produzieren muss, sozusagen, die hier im Kino laufen, dann bekommen eben vielleicht auch mal Produktionen eine Chance, einfach aufgrund dieser Quote, die sonst keine Förderung bekommen hätten. Weil die sagen, okay, wir haben unsere 10 großen Projekte, die supporten wir und damit sind wir zufrieden. Und so hätte man eventuell das Potenzial, dass halt mal ein bisschen mehr Sachen ausprobiert werden und Sachen ein bisschen mutiger werden, einfach weil die sagen, okay, wir müssen noch irgendwie 5 Filme machen. Ja gut, komm, da kennen wir zumindest den Regisseur, der hat schon mal gute Kurzfilme gemacht, wir geben dem mal eine Chance. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht würden sie auch einfach noch 3 Filme mehr einfach produzieren, die in dieses klassische Genre reingehen. Aber ich hätte zumindest die Hoffnung, dass sowas eventuell sich positiv auf so ein bisschen die ja, Independent-Szene auswirken könnte, dass die halt mehr einen Fuß vielleicht mal in die Tür bekommen.
Hm. Ja, ich hab da wenig zu ergänzen. Also du hast genau die Punkte gesagt, die ich auch gedacht habe. Also es hat Potenzial, also ich glaube Südkorea hat das tatsächlich auch, also so eine eigene Quote an Filmen. Es hat Potenzial, auch die Filmlandschaft an sich in diesem Land halt zu pushen, auch aktiv, also dass man quasi ein Statement setzt, so wir wollen auch eine relevante Filmlandschaft haben, wie Frankreich es ja hat, wie Südkorea es ja hat und so. Durch sowas machst du das halt schon, dass du sagst, nee, wir wollen mindestens 20% deutsche Filme in unseren Kinos. Also ich habe da wenig zu ergänzen. Marcel hat das schön zusammengefasst.
Ich könnte ein bisschen ausholen. Ich hoffe, darf ich? Geschichtlich.
Du darfst ausholen.
Die Frage hat mir im Voraus gestellt, also hast du im Voraus schon mal zugeschickt, wo ich auch dankbar darüber bin. Weil das sind immer alle Sachen so Richtung Quoten, da muss man sich doch nochmal mehr Gedanken drüber machen und wie Marcel eigentlich ganz gut sagt, zweischneidiges Schwert. Ich hatte nur nochmal kurz durchgelesen, warum es überhaupt diese ganzen Quoten gab oder gibt, sag ich mal. Und das war, kurzer History-Background, nach dem Ersten Weltkrieg, also französischer Film war ja immer sehr weit voraus, sag ich mal, war ja sehr etabliert. Und nach dem Ersten Weltkrieg war ja ganz Europa, sag ich mal, filmmäßig nicht mehr sehr aktiv oder da fehlte das Budget, da haben viele Angst gehabt zu investieren, was natürlich absolut nachvollziehbar ist. Parallel hat aber die ganze Hollywood-Produktion dann mega an Fahrt aufgenommen, die hatten nicht so die Probleme, da wurde investiert und die Hollywood-Leute hatten dann den US-Markt einfach natürlich erobert mit ihren Produktionen und haben dann gedacht, ja, Europa, da ist ja auch der Bedarf an Filmen, schicken wir jetzt einfach die ganzen Filme, die wir produzieren, in super günstig darüber, weil gedeckt werden die ja durch unseren US-Markt schon und dann kann Frankreich, Europa und sowas für, ich sag mal, kleines Geld die Filme kaufen und können die da zeigen und dadurch gab es dann diese Problematik, Frankreich hatte super günstige US-Produktion, aber konnte parallel nicht mit teuren französischen Produktionen gegenhalten. Das heißt, da wurden die indirekt dann überschwemmt mit dem US-Markt und daher kam dann irgendwann diese Quote, dass die dann irgendwie eingeführt haben, da haben die dann irgendwelche Gespräche geführt und da gab es, jedes Land hatte dann irgendwann eine Quote, zum Beispiel Deutschland hatte dann 1:1, ein deutscher Film wird in Deutschland gezeigt und parallel ein ausländischer. Frankreich hatte 1:4 oder 1:7, also da gab es irgendwie so Quoten und dadurch ist dann der Filmmarkt in Frankreich halt auch wieder französischer geworden, was ich dann sehr positiv finde. In dem Sinn finde ich dann so eine Quoteneinführung super gut. Ich finde immer aber alles, was Richtung Quote ist, sehe ich gerne als Übergangslösung, bis wieder so eine Normalität etabliert ist, sag ich mal. Gerade du, Marcel, du hast ja auch von einem deutschen Film geredet. Würden wir jetzt den deutschen Film einfach pushen und es würden die ganzen dämlichen Schweighöfer-Filme wiederkommen, hätte ich da wenig Bock drauf. Also ich sehe da eher das vielleicht eine Übergangslösung, bis endlich mal irgendwie diese Filmförderung in Deutschland wieder, ja, gute Bahnen annimmt. Also bis da wieder mal Geld in die richtigen Stellen gesteckt wird. Es gab da mal eine, hatte ich vielleicht auch schon mal erwähnt, so eine coole von Böhmermann, eine ganz gute CTF Neo Magazin Royal Folge zu, wo der über die deutsche Filmförderungsanstalt und sowas redet und wie katastrophal das ist.
Wenn ich dran denke, verlinke ich die.
Ich wollte gerade sagen, ist das immer oben rechts oder oben links? Ich möchte einmal hinzeigen.
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es wäre dann. Nee, es ist da. Es ist da.
Dann könnt ihr hier klicken. Also ist sehr cool.
Stimmt, geht die andere Ecke.
Geht irgendwie eine Viertelstunde oder sowas, aber bringt das nochmal ganz gut auf den Punkt, warum Deutschland einfach echt so crappy Filme ganz oft macht. Und ich glaube, auf Dauer muss man diese deutschen Filme einfach darüber mehr pushen, dass die einfach mehr an Qualität gewinnen und dann passiert das automatisch und die Übergangslösung wäre eine Quote. Und jetzt habe ich verdammt lang ausgeholt, fällt mir auf.
Nee, aber ja. fand ich interessant und ist auch gut, dass du das mit der Quote an sich, dass Quote eigentlich irgendwie immer nur ein Werkzeug ist, um etwas zu erreichen und nicht der Zweck an sich ist. Ne? Also das ist schon noch eine ganz gute Ergänzung.
Noch eine Mini-Ergänzung allgemein noch zum französischen Film, was man da sagen muss, die werden viel, viel mehr gefördert in Frankreich, also ungefähr doppelt so viel im Vergleich zu Deutschland und in Frankreich ist noch ein Punkt, dass ich glaube, dreimal so viel wird ins Kino gegangen, wie ein Deutscher ins Kino geht, vergleichsweise.
Also ganz andere Kinokultur auch.
Genau, die haben einfach diese Kultur, das Film ist da wirklich Kunstgut und nicht einfach wie bei uns, sag ich mal, einfach nur Unterhaltung, würde ich mal sagen. Und Filme werden sogar im Lehrmaterial oder so, das ist in der Schulbildung, wird das eingenommen, aufgenommen und sowas. Und das haben wir in Deutschland einfach viel weniger. Und fände ich cool, wenn das mal wieder mehr etabliert werden würde.
Auf jeden Fall, weil das Potenzial auch da ist. Es ist ja nicht so, dass man da bei Null anfangen muss oder so. Marcel weiß das wahrscheinlich am besten von uns, aber es ist ja wirklich, es gibt ja gute Leute in Deutschland, die Filme produzieren wollen und können und es ist ja nicht so, dass man quasi ohne Talent dastehen würde, sondern eher die Fördergelder sind das Problem.
Von daher. Ja, absolut. Vor allen Dingen auch, was Tobi ja schon so ein bisschen bei der Historie erzählt hat. Wir waren ja mal Hollywood im Prinzip, ne? So. Also es ist ja nicht so, als wäre das bei uns kulturell so weit weg, nur durch die Kriege, ne, ist es dann eben, sind viele halt ausgewandert, auch viele deutsche Filmemacher ausgewandert in die USA. Und ja, sind wir ein bisschen sozusagen historisch gesehen selber schuld, aber trotzdem ist es so, dass bei uns ja durchaus eine ja enge Verbindung zur Entwicklung des Films und auch so zur inhaltlichen Entwicklung, wie sich der Film immer weiter entwickelt hat, beigetragen haben. Also wir müssen eigentlich nur wieder daran anknüpfen und sagen, okay, wir wollen wieder ein bisschen mehr diesen Status erreichen, dass Deutschland eben als Filmemacher auch ernst genommen wird. So.
Mhm.
Ja.
Fasst es gut zusammen, finde ich, ja.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir das, die Frage auch erörtert. Nächste Frage, auch, ja, aber ganz interessant, von Chrissy. Welches Crossover würde alle Einnahmenrekorde brechen? So. Das ist schwierig, die Frage, finde ich, aber
ja.
Aber kann man auch drüber diskutieren.
Habt ihr direkt was im Kopf?
Du darfst gerne mal starten, Tobi.
Finde ich auch.
Weil ich verstehe das Problem, geht, ne? Es geht ja um
Einnahmen.
Es geht um erfolgreich, es geht nicht zwangsweise, ist das das, was man sinnvoll erachtet oder gut findet, notwendig findet, wie auch immer. Und ich würde jetzt einfach mal mit dieser ganz stupiden Antwort laufen. Was nimmt verdammt viel Geld ein? Es ist einfach alles im MCU-Bereich. Also ohne die ganzen Avenger-Sachen oder sowas oder Superheldenfilme sehe ich es schwierig. Das heißt, das wäre eine einfache Lösung. Man nimmt MCU. Man hat bei MCU mittlerweile Multiversen. Gar nicht so schwer. Man hat, es gibt andere Planeten, ich sag jetzt mal Guardians of the Galaxy mäßig. Irgendeine Art Richtung, das mit Star Wars zu kombinieren. Guardians of the Galaxy fliegen irgendwo hin auf den Planeten und dann sind da irgendwie ein paar geile Jedis mit Lichtschwertern. Das kann absoluter Bullshit werden, das kann richtig crappy werden, aber ich sag mal, man könnte es auch versuchen, möglichst cool zu machen und da eine coole Verbindung hinzubringen. Und dann könnte ich mir vorstellen, einige werden komplett abschalten und sagen, will ich auf keinen Fall sehen, aber man könnte Star Wars Fans und MCU Fans zumindest zum großen Teil vielleicht nochmal sagen, gucke ich mir auf jeden Fall an und vielleicht sage ich, nach dem Film war crap, aber dann hat er viel eingenommen.
Ich würde sogar den MCU-Leuten zutrauen, dass sie es schaffen, das irgendwie als eine Superfähigkeit so zu drehen, dass es halt ein Jedi, ja, der hat halt diese Superfähigkeit, der gehört jetzt ins MCU. Ich weiß schon wieder MCU sagen, MCU. Im letzten Podcast. Aber aus Einnahmesicht hast du da, glaube ich, einen guten Reiter im Rennen. Also das sind, glaube ich, so, wenn du die beiden größten Franchise kombinierst.
Ich glaube auch. Ich hatte auch einen ähnlichen Ansatzpunkt und habe mir noch überlegt, okay, was ist denn vielleicht eher, was triggert denn eher die jüngeren Generationen und eher die älteren? Und dann dachte ich an zwei Serien oder Filmreihen, die zumindest beide eine Art von Zauberern beinhalten. Nämlich Harry Potter und Herr der Ringe. Wenn ich denke, okay, Harry Potter ist halt eher so das jüngere Publikum, glaube ich. Und Herr der Ringe war, glaube ich, eher so ein bisschen das ältere Publikum, was angesprochen wird. Also, gemischt wahrscheinlich, aber so ein bisschen. Harry Potter ist ja schon eher so ein bisschen. Also, ich meine, wir sind damit aufgewachsen, da waren wir dann auch so 12, 13. Und Herr der Ringe ist ja schon ein bisschen erwachsener, würde ich sagen, im Vergleich. Ja, und keine Ahnung, entweder müssen die halt irgendwie in Mittelerde landen oder Gandalf muss irgendwie nach Hogwarts kommen. Aber irgendwie so ein Crossover mit Zauberern und die entweder zusammen oder gegeneinander was machen. Ist, wie gesagt, es geht ja um Einnahmen, ne? Es geht ja nicht um Sinn oder dass wir sagen, boah ja, das ist die Story, die möchte ich auf jeden Fall sehen. Aber die beiden Franchises sind riesig und es gibt bei beiden Zauberern, da kann man bestimmt was draus machen.
Vor allem, es gibt ja bei Herr der Ringe nicht so viele Zauberer, das ist ja doch eine kleine Anzahl, aber ich finde die Kombi geil und ich hätte jetzt gesagt, irgendwie nach da bringen oder da bringen, ja, aber vielleicht wäre es ganz geil, wenn diese, wenn man, also Herr der Ringe sind wir eher, sag ich mal, Mittelalterschiene und man geht jetzt in der Harry Potter History so weit zurück, dass man auch Richtung Mittelalter ist und das dann kombiniert, weil sonst wirkt das irgendwie alles ein bisschen diffus vielleicht und dann könnte ich es mir auch ganz geil vorstellen.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich die bessere Herangehensweise, als die irgendwie rüber zu schicken.
Ich versuche mal einen anderen Ansatz.
Gerne.
Ich nehme auch eine der einnahmsten, stärksten Franchise aller Zeiten, nämlich Avatar. Hm. Und nehme ein Franchise aus einer anderen Generation, was ja einnahmestark war, nämlich Alien. Und zwar stoßen die auf Pandora, auf den Alien und dann geht's richtig ab, du. Das ist dann Alien versus Avatar. Also das stimmt nicht ganz, weil. Aber das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen.
Und dann kommt der Predator irgendwann
auch noch dazu. Und dann kommt der Predator und da geht's richtig ab.
Finde ich geil.
Ja. Da hätte ich doch, sehe ich. Sehe ich.
Ja. Vor allem, wenn dann so einer von den Pandora-Leuten sich versucht, mit dem Xenomorph zu verbinden. Die haben ja diese komischen.
Aber dann das bietet tatsächlich Potenzial.
Ja, vielleicht sollte ich das im Studio pitchen, ne?
Das finde ich auf jeden Fall die coolste Idee, die ich am liebsten sehen wollen würde.
Ja. Gut.
Aber geile Frage.
Ich denke, hier haben wir auch wieder für die ganzen Filmstudio-Chefs da draußen wieder mal eure Milliarden gesichert, wie jede Woche.
Vom jede Woche.
Jede zwei Wochen. Ja. Gut, ich würde sagen, machen wir nochmal eine Schnellfeuerfrage, wovon uns der Fabian direkt mehrere geschickt hat, deswegen werde ich nochmal auf den zurückgreifen. Zu welchem Film kann man sich am besten betrinken?
Ui. Du hast die Frage schon gelesen, daher hast du schon was im Kopf.
Ich habe die Frage schon gelesen, aber ich sag mal, meine Zellen haben sich noch nicht so mit dieser Frage beschäftigt. Aber ich habe mal, um jetzt in meine Vergangenheit zu greifen, ich nehme einfach mal einen Film, der schon mal als Trinkspiel sehr gut bei mir funktioniert hat. Hm. Und zwar Fluch der Karibik. Und da haben wir, glaube ich, getrunken, je nachdem, wenn Jack Sparrow gesagt hat, Captain Jack Sparrow. Mhm. Und es gab noch zwei, drei andere Regeln, aber das hat sehr gut funktioniert. Spoiler, ich habe den Film nicht zu Ende gesehen. Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich.
Ja, das ist dieses klassische, wenn irgendwas passiert, trinkt man was. Gibt's ja auch bei Harry Potter und alle möglichen. Ja. Hast du was, Marcel, direkt im Kopf noch?
Boah, schwierig. Also mir fallen auch diese ganzen Trinksachen halt ein, ne, wo man das kombiniert miteinander. Musste auch direkt an Harry Potter denken. Aber ich überlege gerade noch so einfach an sich, wie gesagt, okay, ich mache kein Spiel draus, sondern ich möchte einfach nur mit den Leuten irgendwie was trinken und parallel einen Film gucken. Und dann muss es ja irgendwas sein, was halt so...
Das ist ja auch möglich.
Was halt so seichte Unterhaltung ist, wo ich immer wieder einsteigen kann, ne? Also keine Ahnung, so ein Film wie Transporter oder sowas oder Transformer oder halt sowas, wo ich denke, okay, gut, da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit mit dabei sein, ich kann mit den Leuten eine gute Zeit haben und trotzdem diesen Film parallel laufen lassen und immer mal wieder reinschauen.
Was ist mit Project X? Erinnert ihr euch an den? Das war der, wo die diese ultimative Hausparty geschmissen haben.
Hangover. Das ist bestimmt auch nicht schlecht, ja.
Ja.
Aber da kann man ja alle diese College-Student-Sachen so ein bisschen, ne?
Ja. Mhm. Ich finde auch übrigens Trinkspiel, wir hatten in der WG damals Modern Family trinken. Das ist mir gerade noch eingefallen. Das war auch mal richtig geil. Da hatten wir so mehrere Regeln. Und das hat richtig gezündet, muss man auch sagen. vor allem, da kannst du dann die 20-Minuten-Folge, dann machen wir noch eine. Was mir jetzt so einfällt, geht in Richtung Marcel, gar nicht Richtung Trash. Einfach der absolute Bullshit-Trash.
Ja.
Und ich finde, das ist eine gute Sache. Kopf ausschalten und einfach mal, nehmen wir Zombie über Sharknado,
Moonfall.
Moonfall vielleicht auch, ja. Wo man einfach, wo der Kopf eh automatisch ausgeschaltet wird und es dann vielleicht auch besser funktioniert, der Trash.
Es ist ein guter Tipp tatsächlich. Finde ich auch. Finde ich nicht schlecht. Gut, ich denke, auf zur nächsten. Du hast doch auch noch eine zweite Frage, Tobi, oder? Vielleicht schieben wir noch mal eine von dir dazwischen.
Ich hoffe, wieder eine kleine. Ich denke aber eine kleine. Ich hatte, wo gerade auch diese Historie-Sache kam, eine Frage, wann glaubt ihr, war in der ganzen filmhistorischen Welt der Wow-Effekt am krassesten? Also war das, weiß ich nicht, Ende, no, oh, ich bin immer blöd mit denen, war es 1880, sage ich mal, wo, sag ich mal, die ersten Bewegbilder kamen, war es, wo dann der Sound dazu kam, war es, wo das erste Mal CGI kam, Farbe dazu kam. Was glaubt ihr, war der Moment, wo man als Mensch im Kino war oder wo auch immer und so gesagt hat, wow, dieser Shit ist wirklich machbar. Mittlerweile ist man ja heutzutage eher so leicht, man kennt Filme, man ist damit groß geworden. Also wo seht ihr da einfach so das größte Wow-Potenzial, was mal gekommen ist?
Ich habe erstmal einen Fun-Fact. Wusstet ihr, ich weiß das zufällig, dass der Wow-Effekt ein wissenschaftlicher Begriff ist? Dass als ich mal ein Paper von einem Kollegen durchgelesen habe, hat sich mit Virtual Reality beschäftigt und hat da vom Wow-Effekt geschrieben. Weil ich habe das natürlich direkt angemarkert, ist nicht umgangssprachlich, was ist los mit dir? Und dann lernt man wissenschaftlich zu schreiben. Ich war falsch, denn der Wow-Effekt ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Begriff. Also bewegen uns hier auf akademischem Niveau, wollte ich nur sagen.
Ja, Marshall hat auch schon zu Anton angesetzt.
Ich habe schon angesetzt, genau. Ich würde sagen, tatsächlich Ende der 90er mit Filmen wie Jurassic Park. Weil ich glaube, das war wirklich so ein bisschen dieser Wendepunkt im Sinne von, okay, die sehen einfach so fucking echt aus. Und das ist möglich, dass hier einfach ein T-Rex vor mir auf der Leinwand langläuft und das wirklich wie ein lebendiger T-Rex aussieht. Ich meine, mit den ganzen Reflexionen, mit Schattierungen, da waren noch diese Szenen, wo der sich im Wasser spiegelt und all sowas. Und ich glaube, das war ein krasser Wow-Effekt. Ich glaube, das natürlich gab es vorher auch schon welche und Einführung des Films mit Sicherheit auch. Aber das fiel mir so spontan ein, wo, glaube ich, echt so ein bisschen eine neue Ära eingeleitet wurde.
Ich glaube, es waren die ersten Tonfilme. Und zwar, ich glaube, es waren die 1940er. So Charlie Chaplin, der große Diktator, war eigentlich, glaube einer der ersten Tonfilme, zumindest von Charlie Chaplin. Und ich glaube, als da die Leute das erste Mal im Kino saßen und auf einmal die Schauspieler reden hören, das muss ein großer Wow-Effekt gewesen sein. Also ja, natürlich kann man immer argumentieren, der erste Film an sich muss der große Wow-Effekt gewesen sein, aber ich glaube, als dann das erste Mal Ton dabei war, haben die gedacht so, holy shit, haben sich vielleicht sogar erschreckt. Und ey, ich würde mich nicht wundern, wenn sich Leute erschreckt haben so und ein bisschen Angst hatten.
Ist die Frage, wie das so kommuniziert wurde vorher, ob man das in der Zeitung gelesen hat oder ob man im Kino war und auf einmal reden die und dann
kommt gar nicht klar. Da frage ich mich halt, ob der Wow-Effekt so groß ist in Hinsicht von, klar, man war als Stummfilm gewohnt, weil man wusste, die Technik gibt's nicht her, aber man kennt ja Sachen, bei denen auch geredet wird, weil es gab auch damals schon Theater. Also an sich kenne ich ja, dass mir eine Geschichte präsentiert wird, bei der ich die Schauspieler reden höre. So, und klar, in dem Film war das Medium jetzt einfach neu, aber ich weiß nicht, ob es so, also ich meine, klar, es ist natürlich ein krasser Fortschritt, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob es einen wirklich so krass überrascht, vor allem wenn man halt im Vorhinein weiß, okay, ab jetzt gibt's Filme, bei denen auch gesprochen wird und ich weiß das schon im Vorhinein. Finde ich das bestimmt cool. Ja, aber deswegen dachte ich so Jurassic Park, weil das ist was, selbst wenn du weißt, da geht's um Dinos, die irgendwie animiert sind, ich glaube trotzdem, wenn du dann drin saßt und gesehen hast, wie echt das aussieht, hat sich halt aber wirklich, wirklich überrascht.
Aber wenn du dann an Star Wars denkst, was immerhin 15 Jahre älter ist als Jurassic Park, dann...
Ja. Oh. Aber die sehen auch schon ein bisschen anders aus, ne?
Ja, ist also richtig, aber wenn du dann überlegst, okay, Weltraumschlachten und so weiter wurden schon in den, jetzt kreuze ich mich, wann wurde der erste Star Wars genau veröffentlicht? 70ern?
Ich glaube 70er, irgendwann, aber ich weiß auch ja, nicht genau.
Ja, aber ja. Ich finde, die sehen auch dementsprechend noch aus. Das ist halt genau, was ich sage. Ich finde halt damit... Ja,
die wurden restauriert, das ist das drin, oder überarbeitet, das stimmt, ja. Mhm. Also die sehen also jetzt besser aus, als die damals aussahen, wollte ich nur sagen. Also,
ja. Ja. Ich hatte aber auch, also ich bin mit Marshall auch sehr d'accord, mit dem Jurassic Park ist auch was mir in den Kopf gegangen ist, gekommen ist. Metropolis kam aber auch, wo ich so dachte, okay, wir hatten ja irgendwann mal geguckt, wo man denken würde, okay, zu dieser Zeit sieht man jetzt irgendwie so eine Sci-Fi-Metropole, wenn das auch alles so mit vielen Miniaturen dargestellt wurde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Allerkrasseste noch war, wo wirklich mal so die kompletten Anfänge waren, wo echt so die ersten Bewegbilder waren. Also man hat ja irgendwie mal gehört davon, keine Ahnung, ob das so ein Mythos ist, aber wo ein Zug langfährt und die Leute sich tierisch erschreckt haben, weil die dachten, der fährt jetzt wirklich da in die Reihen nach oder sowas. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du da, weiß ich nicht, vor fast 150 Jahren ungefähr da so im Kino warst und überhaupt keinen Peil hast, dass sowas im Bereich des Möglichen ist, dass so ein das tierisch flashen könnte. Aber ist schwer zu sagen. Find alle Antworten absolut parat. Parabel. Parabel?
Was will ich sagen? Papalapap, Tobi.
Passabel. Ich weiß nicht. Alle gut. Finde ich alle gut.
Alle Antworten sind eine Parabel. Ja. Okay. Gut. Dann wenden wir uns mal wieder der Community zu hier. Und vielleicht nochmal eine schwierige Frage. Ich glaube, der Christoph hatte noch eine schwierige Frage für uns.
Hau den Knaller raus, weil.
Den Knaller? Okay, ich habe einen Knaller. Was haltet ihr von der Bewegung zu fordern, dass beispielsweise nur Juden Juden spielen dürfen, nur Ägypter Ägypter spielen dürfen? Verstehen die Menschen nicht mehr, was Schauspiel bedeutet?
Ja. Ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Und eine sehr aktuelle Frage.
Und eine sehr schwierige Frage.
Sehr politische Frage.
Auch ist auch schwierig, dass man da jetzt niemandem auf den Schlips tritt, ne?
Ja.
Also ich kann da mal anfangen und ihr könnt mich unterbrechen, wenn ihr sagt, Marcel, wie kannst du nur?
Wir cutten dich raus nachher.
Ja.
Zensieren
also, dich. Ich finde, der Christoph Wasner hat in seiner Frage selbst schon einen sehr wichtigen Punkt. Nämlich, was macht denn Schauspiel eigentlich aus oder was kann Schauspiel leisten und was nicht? So. Und für mich ist der Punkt, dass eine gewisse, ich sag mal, auch optische Herkunft, also beispielsweise Hautfarbe, kann ich nicht schauspielen. Die besitze ich oder ich besitze sie nicht. Ob ich homosexuell oder heterosexuell bin, das kann ich schauspielen. Ja. Und deswegen finde ich, es gibt auf die Antwort mal die eine, auf die Frage mal die eine Antwort und mal die andere Antwort. Weil es gibt Sachen, wo ich sage, nee, das muss man eigentlich original besetzen. Ich finde es zum Beispiel auch schwierig, wenn in historischen Verfilmungen auf einmal, ja, keine Ahnung, es war nun mal in dem Moment eine weiße Versklavung von afroamerikanischen Menschen da. Und wenn das auf einmal anders dargestellt wird, dann finde ich, wird damit ein bisschen auch was Falsches vermittelt. Und ich finde nicht, dass es dann rassistisch ist, sondern dass es einfach dann die Historie falsch wiedergibt. Von daher würde ich bei solchen Sachen sagen, nee, da finde ich es schon wichtig, dass das auch Charaktere spielen, was auch zu der Zeit passt. Ich finde jetzt sowas wie zum Beispiel, darf nur ein Jude einen Juden spielen oder ein Muslim spielen oder Christ Christ spielen, das zum Beispiel finde ich wieder, da denke ich mir, nein, warum? Also solange sich die Person, die die Rolle spielt, ausgiebig damit auseinandersetzt, ja, und sagt, okay, was hängt damit alles zusammen, was macht den Glauben aus und so weiter, das ist ja auch wieder eine Sache, die ich ja spielen kann. Mit der kann ich mich beschäftigen und das kann ich mir aneignen als Schauspieler. Und da finde ich es einfach tatsächlich Quatsch. Also, aber es ist schwer, weil zum Beispiel, wenn ich mich jetzt frage, gut, darf jemand Behinderten nur jemand Behindertes spielen? Ja, schwierig. Zum Beispiel beim Film hier Peanut Butter Falcon finde ich, der funktioniert super so und ich weiß nicht, ob der funktioniert hätte, wenn das ein Schauspieler gespielt hätte. Mhm. Also deswegen, ihr könnt mir jetzt gerne das Wort abnehmen. Ich habe jetzt mal so ein paar Gedanken, die mir dazu kamen, geäußert, aber ich finde es, ja, schwierig.
Man kann direkt so Gegenbeispiele nennen, wie zum Beispiel Rain Man. Also, wo halt, wie heißt er noch?
Ja, ich.
Nicht Tom Cruise, sondern.
Hier ist Forrest Gump, ne?
Typ. Nee, nicht Forrest Gump.
Spielt ein Rainman. Ach, Dustin Hoffman?
Dustin Hoffman, genau. Genau. Den autistischen Bruder von ihm spielt. Da greift das, was du gerade gesagt hast, das kann man nämlich theoretisch spielen, weil das nicht nur durch Äußerlichkeiten, also, oder nicht durch Äußerlichkeiten eindeutig zuzuordnen ist. Und dann gibt's da so unendlich viele Graubereiche dazwischen und deswegen ist das, glaube ich, auch das Problem, das so eindeutig zu sagen. Also ist ja, das trifft vor allen Dingen viele so Oscar-verdächtige Rollen, ne? Wenn Leute, beeinträchtigte Leute spielen, häufig. Also das ist ja dann oft so die Geschichte, dass eine Person. Was zum Beispiel dann auch schon kritisiert wurde, ist ja zum Beispiel Charlize Theron hat in Monster eine sehr hässliche Frau gespielt. So. Und dann ist die Sache, ja, das ist aber Schauspiel, weil sie konnten sie so schminken und so mit Make-up hässlich machen. Und dann gab es trotzdem die Kritik, dass sich jetzt auch noch die Schönen hässlich schminken, um die Rollen auch noch abzusahnen, quasi. Und dann denkt man so, ja, aber es ist ja durch Schauspiel möglich, also warum nicht tun? So. Es ist ein schwieriges Thema und es gibt da einen riesen Graubereich, der schwer zu navigieren ist, aber ich finde, Marcel, du hast am Anfang schon die richtigen Punkte zugesagt, tatsächlich.
Also ich fand auch gerade dieses, alles was historisch bedingt ist und so, da ist es Quatsch, das irgendwie anders zu besetzen. Ich finde es teilweise dann bei Filmen, gibt es ja teilweise dieses, wo einfach weiße Schauspieler hingepackt werden, wo du so denkst, ey, ganz ehrlich, macht überhaupt keinen Sinn hier. Aber auf der anderen Seite gibt's natürlich auch Regisseure oder so, die sagen, okay, ich möchte jetzt so einen Film machen. Ich stelle mir da Leonardo DiCaprio wundervoll in der Rolle vor und ich schreibe die Rolle für den. Und dann ist das super stimmig und funktioniert. Alles, was jetzt diese ganzen Sachen angeht, Richtung Religion, sexuelle Orientierung, da denke ich mir, ist weiterhin auch schwierig. Aber am schönsten fände ich es, wenn einfach alles das irgendwie gemischt ist, dass Leute mit Homosexualität, heterosexuelle Leute spielen können und genauso umgekehrt, dass da nicht irgendwie nachher sowas ist wie, da wird die Rolle weggenommen oder sowas, sondern dass das irgendwann mal auf so ein Basisding kommt, dass da jetzt
Wer ist der beste Schauspieler dafür?
Ja, oder dass es einfach vollkommen egal ist. Also bei Dune fand ich jetzt nochmal wieder ein anderes Thema. Da war Kainz zum Beispiel, ist im Buch ein Mann, ist jetzt im Film bei Dune als Frau dargestellt und vollkommen in Ordnung. Gibt es überhaupt keine Kritik dran, ändert nichts an dem Film, weil es darum einfach auch gar nicht geht. Wenn es aber natürlich irgendeine Rolle ist, wo es darum geht, dass es Kritik daran gibt, dass es die Rolle der Frau ist oder sowas, dann kann man das wieder nicht machen. Aber sonst finde ich es immer super, wenn man einfach so viel durchmischt, wie es geht, bis das einfach alles mal so eine komplette Normalität annimmt und vollkommen unwichtig ist.
Soll ich mal die ganze Sache noch verkomplizieren und schwieriger machen?
Gerne.
Weil uns wurde auch die Frage gestellt, was wir von dem Herr der Ringe-Teaser halten. Und jetzt ist Herr der Ringe ja nichts Historisches in dem Sinne, sondern eine fiktive Historie, Mythologie von England. Und es wird viel kritisiert in dem neuen Teaser, dass einer der dargestellten Elben halt schwarz ist. Und das ist halt ein großes Thema in vielen Foren. Und ich muss sagen, das ist halt ein Graubereich für mich, wo ich denke, also es sollte nicht das Kriterium sein, an dem die Serie bewertet wird, sondern wie gut die Rolle dann im Endeffekt gespielt wird. Aber ich verstehe zumindest den Gedankengang von diesen Leuten, dass die sagen, Tolkien hat sich halt für England in der Antike diese Historie überlegt und da müssten die weiß gewesen sein. Aber ich habe kein Problem damit, dass die schwarz sind.
Also tut es dem Film einen Abbruch, wenn da ein dunkelfarbiger Elb, sind das ja, ne?
Elben, ja.
Ich finde das vollkommen gut und in Ordnung, weil der Film wird nicht schlechter, besser dadurch. Es ist einfach voll in Ordnung und du siehst einfach endlich mal auch mehr Diversität und umso mehr man das sieht, umso mehr Normalität nimmt das an und dann ist es. Also ich finde da, dass da ein Shitstorm kommt, dass man, also finde ich.
Also die, da muss man noch ein bisschen differenzieren, weil die Leute sagen, also die es ernsthaft kritisieren, nicht die sich komplett da entgleisen, die sagen, es gibt doch in Mittelerde südliche Völker. Also,
ja.
Und das kann ich verstehen, die Kritik, dass sie dann sagen, warum habt ihr dann nicht eine südliche Storyline, wo ihr diese Schauspieler dann integriert, womit keiner einen Anschluss finden würde, oder einen Anschlusspunkt, warum versetzt ihr die dann in den Norden? Im Idealfall sollte es einfach egal sein.
Genau,
ja. Aber ich verstehe zumindest, wo der Gedankengang herkommt. So. Also,
aber ich finde, ab dem Moment, wo es fiktional wird, sehe ich den Grund eigentlich nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ja, wenn jetzt bei Tolkien das so krass so beschrieben ist, im Sinne von, dass das Elbenvolk eben eine lange Abstammung von eben weißen Völkern war, was weiß ich, dann verstehe ich so ein bisschen die Kritik, dass man sagt, ja gut, man ändert da ein bisschen das ab, was die Vorlage ist. Aber auch dann sage ich mir, okay, aber wirklich macht das jetzt so einen krassen Unterschied? Ich finde zum Beispiel auch bei Bridgerton, finde ich auch, das ist ja auch eine fiktionale Serie. So, ja, das ist ja keine historische Wiederverwertung oder so, sondern es ist ja einfach, das spielt in einer Zeit, die so ähnlich gewesen ist wie unsere Vorzeit, aber es soll ja nicht die Zeit wirklich wiedergeben. Und da finde ich zum Beispiel auch völlig okay, dass es da mehr gemischt wird. So, da könnte man das ja auch kritisieren und sagen, ja Moment, eine dunkelhäutige Königin, das kann aber gar nicht sein. Aber ich finde, es stört überhaupt nicht, weil es eben eine fiktionale Serie ist. Und das sehe ich bei Herr der Ringe auch, es ist halt nun mal Fiktion. Und okay, wenn jetzt da Tolkien-Fanatiker sagen, ja, es war aber so nicht angedacht. Okay, mich persönlich stört das gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin da eher auch bei dir, Tobi, dass ich sage, ich finde es gut. Und du hast es ja auch schon gesagt, Niklas, dass es eigentlich gut ist, dass sich das da mehr mischt und weniger Relevanz bekommt. Außer eben da, wo es wirklich historisch de facto falsch wäre.
Ja, da hätte ich eine Anschlussfrage jetzt, weil wenn wir nicht bei historisch sind, sondern jetzt, sage ich mal, heutige Zeit, wo ja auch oft gibt, man hat einen türkischen Schauspieler, eine türkische Schauspielerin und die spielt dann klischeehafte Rollen, sage ich mal, im Bereich irgendwelcher türkischstammiger Leute. Da finde ich es halt da finde ich es dann wieder auch irgendwann schwierig. Also es gibt da ja auch so eine Menge satirische Folgen oder so Kurzfolgen zu, wo es so ein Thema ist, wo halt beispielsweise eine Person einfach in so eine Rolle reinversetzt wird und dann genau stupide, klischeemäßig das genauso durchspielen soll. Wie steht ihr dazu?
Frech. Also, Also ich kann dir dazu sagen, ich kenne ja ein paar Schauspieler so, die entweder dunkelhäutig sind oder russisch sind oder und die spielen immer dasselbe und es gibt auch immer nur dieselben ja. Ausschreibungen. Und das kritisieren die so enorm, weil die sagen, hey, warum kriege ich nicht das Rollenangebot als, weiß ich nicht, junger Nachwuchskommissar? Warum nicht? Ja. So, und ich gebe denen da völlig recht und finde, das ist absolut überhand. Also das wird viel zu viel gemacht. Dieses Klischee-Denken, ah, da brauchen wir einen funny Sidekick, ah, wir nehmen den witzigen Inder, der in der IT arbeitet. So, das sind diese ganzen Klischees, die dauernd bedient werden. Und auch da finde ich, das müsste man echt aufbrechen. Dass das mal gemacht wird in der Comedy-Serie, wo man sagt, hey, wir gehen jetzt bewusst ins Klischee und setzen uns da wirklich auch rein in dieses Klischee, finde ich okay. Aber es ist viel zu krass überrepräsentiert, auch in Ernst, also Serien oder Filme, die sich selber ernst nehmen wollen, dass diese Klischees einfach total übernommen werden.
Ich finde den schönsten oder die beste Zielsetzung da ist der Ansatz, dass es eines Tages so sein sollte wie die Haarfarbe. Es ist einfach egal. Also es ist einfach für nichts relevant. Also das die einen haben dunkle Haare, die anderen haben helle Haare und es interessiert kein Schwein wirklich. Und ich finde, das ist irgendwie die beste Zielsetzung, die man da haben kann.
Ausnahme, es geht genau darum, es soll genau da sowas kritisiert werden, finde ich. Also ja, wenn es jetzt darum geht, Kritik, in Richtung Blondinenwitz oder sowas zu machen, wenn es genau darum geht, dass das kritisiert wird, dann ist das natürlich wichtig, aber sonst sollte das vollkommen gleich sein. Und ich denke auch, dass da die ganzen Drehbücher einfach ein wichtiger Punkt sind, um diese ganzen Klischees aufzubrechen. Und wenn man diese guten Drehbücher hätte, dann müsste man vielleicht gar nicht so viel darüber diskutieren. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ist eine harte Frage. Muss man ja auch sagen, ich glaube, wir sind jetzt alle auch nicht komplett festgefahren und lassen uns auch gerne belehren, wenn es da Meinungen, gute Studien oder irgendwas zu gibt, wie man sowas betrachtet. Aber es sind offene Meinungen jetzt einfach und ich glaube, wir sind da ja auch relativ positiv mit, würde ich mal behaupten, aber ja.
Ich denke auch. Also ich finde halt noch, ich kann zum Beispiel auch verstehen, wenn man sagt, ja gut, aber wenn jetzt zum Beispiel nur noch, weiß ich nicht, Kommissare von einem anderen Land spielen, repräsentiert es ja auch nicht mehr unsere aktuelle Gesellschaft. Da kommt man wieder in dieses Historische rein, wo man sagt, ja gut, es soll ja auch irgendwie adäquat das widerspiegeln. So. Deswegen ist es super, super schwer. Also super, aber, weil ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, gut, wir machen jetzt eine Statistik, wie viele, weiß ich nicht, Menschen mit dunkler Hautfarbe sind Kommissare und genau so setzen wir es um in den Serien, das geht ja auch nicht. Also es ist halt, ich finde, bleibe dabei, du hast es eigentlich gut zusammengefasst, Niklas, es sollte in Film und Fernsehen eigentlich keine Rolle spielen, sondern der die Rolle bekommen, der am besten spielt. Punkt.
Ja.
Ja. Finde ich gut.
Gut. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit machen wir vielleicht noch eine Frage. Und dann wrappen wir es ab für heute. Und ja, ich finde eigentlich, es ist vielleicht ein ganz guter Übergang von der Frage gerade, wie gehypt wir sind für die Herr der Ringe-Serie. Also nachdem jetzt der Teaser ja veröffentlicht wurde, ist das vielleicht nochmal ein ganz kurzer Abschluss, ganz guter Abschluss für die Folge, wie da so eure aktuelle Stimmungslage zu die Ringe der Macht ist.
Marcel, starte doch mal.
Also ich habe sehr viel Bock. Ich meine, wir hatten ja schon mal unsere Highlight 2022-Runde. Ja. Und ich glaube, da ist wirklich die Herr-der-Ringe-Serie bei mir sehr weit vorne. Fand jetzt die Teaser auch cool und ich freue mich einfach drauf. Also die Sache ist aber bei sowas tatsächlich, ich versuche mir da gar nicht so viele Trailer und Teaser anzugucken. Ich will einfach gar nicht so viel wissen. Ich meine, ich weiß, dass generell, glaube ich, die Erwartungshaltung eine recht relativ positive ist. Und eigentlich möchte ich jetzt, bis es losgeht, gar nicht so viel mehr erfahren. Sondern dann, wenn es kommt, mir das anschauen und dann.
Hast du den Trailer denn gesehen? Oder Teaser-Trailer, sag ich
mal,
wo. Wie war da deine Meinung so zu?
Also ich fand's gut, ich fand, dass es nicht zu viel verraten hat. So. Also ich. Mich interessiert's. Ich fand's spannend, ich fand's optisch sehr ansprechend. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr da noch mehr auf Details jetzt eingehen wollt oder wie.
Nee, gar nicht zu sehr, aber Niklas hatte zum Beispiel mal angemerkt, dass es zu CGI-lastig war oder nicht ganz gut genug aussah.
Ich fand, man sieht in dem Teaser ja zum einen diesen Wasserfall, ja, und zum anderen diesen Schwenk über diese Stadt. Direkt am Anfang, ja, wo man da am Anfang von dem Wasser über diese Stadt schwenkt und dann später ist ein Schwenk von einem Wasserfall zu dem Mädel, was da an der Klippe klettert. Und beide Shots.
Weißt du, welches Mädel das ist übrigens?
Galadriel.
Ja, okay.
Ja. Ja. Beide Shots fand ich zu künstlich. Beide Shots waren zumindest in dem, was ich im ersten Moment empfunden habe. Also, weil tatsächlich kann man dem nicht mehr ganz vertrauen, was man im ersten Moment empfindet. Es ist auch nicht gegeben, dass die Serie im Endeffekt genauso aussieht, weil es ist ja nur ein Teaser und manchmal verändern die das noch ein bisschen. Aber mein erstes Gefühl war Hobbit anstatt Herr der Ringe. Oh. Und vom Look her, was nicht für alle Bilder steht, weil es gibt später auch so ein, zwei Schlachtbilder, die sahen echt gut aus, da habe ich richtig Bock gekriegt, aber die haben mir Sorgen bereitet, also diese, weil da sah das für mich wie generische Fantasy aus und das, davor habe ich Angst, dass das ein Rad der Zeit wird, also dass die Amazon-Serie oder also zu in die generische Fantasy abdriftet und nicht diesen gritty Realness der originalen Herr der Ringe-Trilogie hat.
Hm. Ich fand gerade die Schlachtszenen, also die fandst du positiv eher.
Mit dem goldenen Typen da? Ja.
Ja.
Sah gut aus, fand
ich. Das hat mich auch sehr erinnert einfach an die Einführung von Herr der Ringe, genau, Teil 1. Und ich glaube, das wird auch in so eine Richtung gehen. Ich hatte mal gehört, nämlich weil so zu dem Zeitalter gar keine richtige Schlacht erstmal war und das wahrscheinlich auch wieder so sowas sein wird, was Vorgeschichte darstellen soll. Fand ich auch richtig cool. Ich verstehe teilweise auch deine Kritik bezüglich CGI, sag ich mal, dass es nicht ganz so geil aussah. Ich fand es aber weitaus besser als der Hobbit. Also ich finde, wenn ich mir, ich habe letztes Mal so eine Szene bei YouTube von der Hobbit angeguckt. Gott, finde ich das furchtbar. Ich, ja, ich kriege immer mehr Hass auf den Hobbit leider, auf die Trilogie. Weil ich, das sieht aus wie ein schlechtes Computerspiel und die, ja. Und da fand ich Herr der Ringe den Trailer sehr viel besser. Ich fand den Teaser richtig geil. Weil Moment, der ja auch.
Gibt es einen Trailer mittlerweile?
Nein, das ist der Teaser-Trailer. Okay, okay, es gab aber dann nur diesen Teaser, wie der Ring der Macht oder ein Ring geschmiedet wird, sag ich mal. Was die ja komplett ohne CGI gemacht haben, was ja auch geil aussah. Also ich bin da, glaube ich, ich bin schon ziemlich gehypt, habe auch Angst, zu gehypt zu sein, muss man ganz ehrlich sagen. Auch diese paar Posterbilder sahen geil aus. Ich habe schon die Hoffnung, dass die da die Kritik von der Hobbit aufgenommen haben und das doch zu was Besserem machen. Gerade bei dem Budget.
Ja, und ich hoffe halt auch, dass einfach Geld in die Story geflossen ist. Weil das wird am Ende einen riesen Ausschlag geben, so, ne? Wie gut ist das Drehbuch? Sind es interessante Geschichten, die erzählt werden? Aber ja, ich bin sonst bei dir. Ich fand auch diesen Teaser auch sehr nice.
Ja.
Also gespannt bin ich auch. Aber ich habe auch Befürchtungen.
Ja, keine Frage. Keine Frage. Ja.
Gut, ja. Ich würde sagen, damit wrappen wir es ab, oder? Wir haben noch viel mehr Fragen bekommen, aber es gibt ja immer eine nächste Folge.
Vielen Dank für die Fragen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Macht immer tierisch Spaß, finde ich, einfach so aus dem Nähkästchen zu plaudern und so ein paar Meinungen abzufragen. Also, wenn wir das wieder machen, das nächste Fragen-Palaver, schickt uns gerne was zu. Wir nehmen möglichst viel auf. Und da würde ich sagen, rappen wir das hier ab.
Rap.